Ein gesegnetes Pfingstfest euch allen, auch von meiner Seite. Schön, dass wir doch jetzt Pfingsten zusammenkommen durften und dass Pfingsten nicht vor 2 Monaten war oder so. Gut, damals war Ostern, war auch nicht so schön, zu Hause zu sitzen. Aber wie auch immer, wir sind dankbar für diesen Tag und ganz besonders, wie es Annika auch schon sagte, für das Geschenk Gottes, für seinen Heiligen Geist, den er uns gegeben hat. Ich möchte uns 2 kurze Abschnitte lesen in diesem Zusammenhang aus der Apostelgeschichte, und zwar zunächst einmal die Ankündigung, die Jesus im Blick auf das Kommen des Heiligen Geistes gemacht hat, und dann auch den Bericht oder einen Teil des Berichts, nur die ersten 4 Verse von dem Tag der Pfingsten, damals, als der Heilige Geist auf die Erde ausgegossen wurde, auf die Jünger von Jesus. Ich lese mal Apostelgeschichte 1, die Verse 4 bis 5 und dann auch Vers 8 und dann aus Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. Und als er, Jesus, mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Kapitel 2, Vers 1. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Natürlich geht dieser Bericht weiter über das ganze Kapitel hinweg. Ihr könnt das dann gern zu Hause weiterlesen, aber ich möchte es jetzt bei diesen Versen belassen, weil es sonst zu lang wird und es jetzt auch nicht unbedingt der Inhalt meiner Predigt wäre. Herr Jesus, wir danken dir für diesen schönen Tag, wir danken dir für den Atem Gottes, den wir bekommen haben durch den Heiligen Geist. Danke, Vater, auch für die Möglichkeit, dass wir uns hier draußen versammeln dürfen und diesen großartigen Tag hier miteinander feiern dürfen und auch mit unseren Geschwistern, die über Zoom zugeschaltet sind. Danke, Herr. Danke, dass wir dich kennen, dass wir eine Beziehung zu dir haben dürfen. Und danke auch für dein Wort, das uns deine Pläne, deine Gedanken, dein Herz kundtut. Wir wollen auch heute verstehen, was du uns sagen willst. Darum, Heiliger Geist, du bist jetzt da und ich bete, dass du unsere Herzen öffnest, unsere Ohren, unsere Augen, um zu sehen, was du uns bist und was du uns geben willst. Und so leite du mich beim Sprechen und uns alle beim Hören und Empfangen. In Jesu wunderbarem Namen. Amen. Weiß jemand von euch, was Te Deum heißt? So ähnlich sieht's aus, wenn wir heutzutage in unserer Gesellschaft fragen, was heißt Pfingsten? Sagen die meisten, ja, irgendetwas mit Gott vielleicht. Und ich dachte so, es ist den Menschen auch wirklich nicht zu verübeln, dass sie das nicht wissen. Denn Pfingsten ist das Fest der Christen im wahrsten Sinne, derer, die Jesus Christus nachfolgen. Die Bibel sagt uns, dass der natürliche Mensch, der Mensch, der mit Gott nichts weiter zu tun hat, der gar nicht mit Gott lebt, der vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Er hat keine Ahnung vom Geist Gottes. Und darum ist es den Menschen in unserer Gesellschaft nicht zu verübeln, wenn sie nicht wissen, was Pfingsten ist, weil es nicht ihr Fest ist. Das ist nicht das Fest der Allgemeinheit. Das ist das Fest derer, wie wir es auch hier gelesen haben, die auf das warten, was Jesus ihnen gibt, die sich sehnen nach dem, was Gott gibt, die mit Gott leben. So feiern zum Beispiel die Chinesen nicht den Tag der deutschen Einheit, weil sie nichts damit zu tun haben. Und wenn ich euch frage, was bedeutet der 15. Mai für euch, sagt ihr, ein schöner Tag im Mai. Aber für uns, für Inge und mich, ist das der größte Tag, weil es unser Hochzeitstag ist. Ihr habt nichts damit zu tun, es ist nicht euer Tag, aber es ist unser Tag. Genauso wie eben, wie gesagt, Pfingsten, der Tag der Christen, der Tag der Gemeinde ist. Übrigens, Te Deum, ihr seid jetzt neugierig, was das bedeutet. Te Deum ist ein frühchristlicher Lobgesang aus dem 4. Jahrhundert, heißt eigentlich Te Deum Laudamus und ist das, was wir jeden Sonntag machen, mindestens jeden Sonntag. Dich, Gott, loben wir. Te Deum Laudamus. Also ein frühchristlicher Lobgesang aus dem 4. Jahrhundert. Nur so nebenbei. Müsst ihr euch nicht merken, aber weil ich die Frage eben gestellt habe. Pfingsten bedeutet also, der Heilige Geist wurde von Gott ausgegossen auf die gläubigen Menschen, auf die Jesus-Nachfolger, auf die, die auf die Verheißung des Vaters gewartet haben. Der Heilige Geist kam in seiner ganzen Fülle auf die Menschen, die Jesus schon vorher nachgefolgt waren, und wurde ihr und unser Beistand. Wir haben es vorhin auch schon gehört. Er wurde unser Beistand, um uns mit Kraft auszurüsten, um Jesus nachzufolgen, um so zu leben, wie es ihm gefällt, um ihm zu dienen. Es ist eine Ausrüstung mit übernatürlicher Kraft. Und das ist im Grunde der zweite große Schritt im Heilsplan Gottes. Der erste große Schritt war, dass Jesus Christus auf die Erde kam, um für uns Menschen am Kreuz sein Leben zu geben. Er trug die Strafe für uns, damit wir durch den Glauben an ihn gerettet werden, damit wir durch den Glauben an ihn Vergebung unserer Schuld haben und das ewige Leben, die ewige Herrlichkeit bei Gott erlangen können. Dafür kam Jesus in die Welt. Er starb und am dritten Tag stand er von den Toten auf. Und vor 10 Tagen haben wir gefeiert, dass er dann in den Himmel aufgefahren ist und jetzt wieder zur Rechten Gottes sitzt. Aber dann eben, 10 Tage später, nach seiner Himmelfahrt, wir haben es hier gelesen, erfüllte sich das, was Jesus verheißen hatte, was letztlich Gott verheißen hatte, dass der Heilige Geist auf die Erde kommen wird. Wenn früher im Alten Testament der Heilige Geist nur so auf einzelnen Menschen war, auf Königen, auf Priestern, auf Propheten, auf wirklich auserwählten Menschen und nicht auf dem ganzen Volk Gottes, so ist es eben seit Pfingsten anders. So ist der Heilige Geist auf alle gekommen, die zu Jesus Christus gehören, die einen Bund mit Jesus Christus gemacht haben, die ihn in ihr Leben eingeladen haben. Und die Gelegenheit gibt es auch heute noch. Heute ist ein guter Tag, Jesus Christus einzuladen und sagen, Herr Jesus Christus, danke, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich nehme das im Glauben an. Ich bitte dich, vergib mir alle meine Sünde und nimm mich als dein Jünger an. Ich will dir nachfolgen und ich will mit dir leben. Das ist ein ganz einfaches Gebet, das jeder sprechen kann, auch heute, auch hier gerade an diesem Ort. Und dann bekommen solche Menschen den Heiligen Geist und dann werden wir, gerade wenn wir uns dann ihm öffnen und ihn einladen, dass er uns wirklich tauft, dass er uns erfüllt, dann werden wir eine Ausrüstung bekommen, die kein normaler, natürlicher Mensch hat, weil es eben göttlich ist. Ich möchte im Blick auf diesen Tag und im Blick auf dieses Ereignis kurz über 3 Dinge sprechen, die mir wichtig sind. Und zwar werde ich beim ersten Punkt hauptsächlich stehen bleiben, weil er mir neu groß und wichtig geworden ist. Und zwar zunächst einmal, welches waren die Voraussetzungen zu diesem Ereignis? Und ich möchte jetzt nicht nur über das Ereignis vom Pfingsten sprechen, sondern all diese Dinge, die ich sage, möchte ich zugleich auf uns beziehen. Also wenn wir von den Voraussetzungen von Pfingsten sprechen, dann bedeutet das zugleich, welche sind die Voraussetzungen, dass ich den Heiligen Geist bekommen kann, dass ich erfüllt werden kann und du und jeder, der sich das wünscht. Und ich denke, gerade aus den Voraussetzungen, die zu dem Pfingstereignis geführt haben, das sind sehr interessante Dinge, werden wir viel für unser Leben lernen. Zunächst einmal haben wir es hier gelesen, dass es die Verheißung Gottes war, die er an Pfingsten wahrgemacht hat. Ich sage es immer wieder, es ist immer gut, zunächst einmal bei den Gedanken Gottes, bei den Plänen Gottes anzufangen. Es war die Verheißung Gottes, es war sein Plan. Gott hatte nämlich die Erfüllung mit dem Heiligen Geist für seine Kinder vorgesehen. Die Taufe mit dem Heiligen Geist. Die Bibel sagt uns, dass, oder wir haben es ja, nee, wir haben es nicht gelesen, Lukas 3, Vers 16, da sagt Johannes der Täufer, der nach mir kommt, also Jesus Christus, der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Also diese Taufe, diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist hat Gott für seine Kinder vorgesehen, weil er wusste, dass wir das brauchen. Es war die Verheißung, es war der Plan des Vaters. Das ist schon mal sehr gut. In Johannes 7, Vers 39 spricht zum Beispiel Jesus vom Heiligen Geist noch vor seiner Kreuzigung und sagt, das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glaubten. Also, den die empfangen sollten. Gott wollte, dass wir den Heiligen Geist empfangen sollen, weil Gott genau wusste, besser als wir alle, dass wir den Heiligen Geist brauchen. Wir als seine Kinder. Also Gott wusste, dass zunächst einmal unser Leben mit ihm, unser Leben als Christ nicht funktionieren wird ohne den Heiligen Geist. Ich werde nicht als Christ leben können ohne den Heiligen Geist. Aber Gott wusste auch genauso, dass der Bau seines Reiches, die Verbreitung des Evangeliums, die Vergrößerung seines Reiches auf dieser Welt nicht funktionieren wird ohne den Heiligen Geist. Darum heißt es im Alten Testament schon immer, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Oder in Joel 3, ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Oder an einer anderen Stelle heißt es, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch legen. Also Pfingsten zeigt uns, dass Gott gerne gibt, grundsätzlich. Gott ist ein freigebiger Gott. Gott ist ein Gott, der sich Gedanken macht über uns. Gott ist ein Gott, der sucht und weiß und uns geben will, was wir brauchen. So ist unser Gott. Er hat höchstes Interesse an deinem und meinem Leben. Er investiert in dein und mein Leben. Das ist unser Gott. Er sandte also seinen Geist zu Pfingsten, nachdem Gott vorher sein Wort sandte. Ja, damals auf dem Berg Horeb im Alten Testament sandte er sein Wort zunächst einmal, damit wir wissen, was seine Gedanken sind. Dann sandte er seinen Sohn, um uns zu retten, auch ein Geschenk Gottes. Und dann sandte er seinen Geist, um uns auszurüsten. Der Zeitpunkt Gottes war nun da. An diesem Pfingstfest in Jerusalem, das Pfingstfest war ein Erntefest, da wurden die Erstlinge der Ernte eingebracht und das war das Gebot Gottes, das an Pfingsten, an Shavuot, so wie es im Hebräischen heißt, alle jüdischen Männer in Jerusalem zusammen sein sollen und genau diesen Zeitpunkt hat sich Gott auserwählt, um seinen Geist auf seine Gemeinde zu senden. Weil an diesem Tag waren viele tausende Juden aus der ganzen Welt da in Jerusalem versammelt und sie sollten es miterleben, sie sollten es hören, gerade was dann auch diese Jünger von Jesus ihnen gesagt haben, in unterschiedlichen Sprachen, wie wir es hier gelesen haben. Und nicht nur der Vater wollte, sondern auch Jesus wollte. Es war nicht nur der Plan Gottes, sondern es war auch der Plan von Jesus. Jesus hat gesagt, ich will den Vater bitten und er wird euch seinen Geist geben. Oder er sagte, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern wenn ich gehe, wird der Beistand oder ein anderer Beistand zu euch kommen. Johannes 14, wieder sehr, sehr ermutigend, wie Gott, wie Jesus an unserem Leben interessiert sind und auch der Heilige Geist genauso als Teil der Dreieinigkeit. Das ist zunächst einmal eine großartige Ausgangsposition, die wir haben dürfen bei diesen Gedanken. Aber gehen wir noch ein bisschen tiefer. Wenn wir überlegen, dass gleich nach der Auferstehung von Jesus, als er den Jüngern erschienen war, die meisten von uns wissen, dass Jesus zu den Jüngern dann sagt, er hauchte sie an, damals ohne Maske, er durfte sie anhauchen und sagte, nehmt hin den Heiligen Geist oder der Heilige Geist komme über euch. Das war am Tag seiner Auferstehung, am Ostersonntag. Also an dem Tag hat Jesus ihnen schon den Heiligen Geist gegeben, aber interessanterweise sagte er, ihr sollt nicht von Jerusalem weichen, bis ihr erfüllt werdet mit der Kraft aus der Höhe. Oder wir haben es hier in Apostelgeschichte 1 gelesen, er gebot ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Also obwohl sie den Heiligen Geist hatten, hat er ihnen gesagt, ihr werdet noch einmal eine besondere Ausrüstung, eine Erfüllung, eine Taufe empfangen, die euch fähig machen wird, dann mein Reich weiter zu bauen. Sehr interessant. Jeder Christ, der sich zu Jesus Christus wendet, empfängt den Heiligen Geist. Und trotzdem hat Jesus für uns, hat Gott für uns Christen noch eine besondere Ausrüstung, eine Taufe, eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist vorgesehen. Wie wir es hier sehr klar bei Jesus und den Jüngern feststellen. Noch eine andere Sache. Die meisten von uns wissen, dass Jesus seinen Jüngern gesagt hatte, geht hin, heilt Kranke, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Und das haben sie dann auch gemacht und sie kamen ganz begeistert zu Jesus zurück. Wow, Jesus, die Dämonen sind uns untertan. Und das läuft ja wie am Schnürchen. Da musste Jesus sie wieder ein bisschen zurückbringen auf den Teppich und sagen, hört mal, alles klar, ist schon gut. Aber freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Da ist noch viel, viel größer, als dass euch die Dämonen untertan sind. Und überlegt mal, sie hatten damals schon diese Fähigkeit, Wunder zu tun, Tote aufzuwecken, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben. Und trotzdem sagt ihnen Jesus, ihr sollt ausgerüstet werden mit Kraft aus der Höhe. Meine Güte! Also noch mehr. Was kann es denn noch mehr geben? Und wir merken, was einen Stellenwert plötzlich diese Dinge bekommen, wo Jesus sagt, ja, diese Begleiterscheinung ist schon alles gut, aber ich will euch ausrüsten mit einer Fähigkeit, mit dem Heiligen Geist zu kooperieren, in dem Sinn, dass ihr Worte des Lebens weitergeben könnt. Dass der Heilige Geist euch leitet, dass ihr Werkzeuge des Heiligen Geistes seid, sodass ihr eine Kraft habt, die nicht nur Kranke heilt, die nicht nur Dämonen austreibt, sondern wo durch euch mein Reich grundsätzlich ausgebreitet wird, gerade in der Verkündigung. Und wenn wir jetzt diese Begebenheit weiterlesen würden, dann würden wir merken, gerade bei Petrus, was für ein Unterschied war zwischen vorher, wo er zwar Kranke geheilt hat, Dämonen ausgetrieben hat und so weiter, aber wir wissen ja alle, wie schwankend Petrus war und in was für einer Power er dann aufgetreten war. Also bei alledem, was die Jünger schon hatten, hat Jesus zu ihnen gesagt, ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Sie sollten also eine höhere Qualität von Ausrüstung. Stellt euch das mal vor, das fiel mir bei der Vorbereitung so auf. So mit anderen Worten, das ist ja so der Normalstandard im Reich Gottes, meine Güte. Kommt dann eine Gänsehaut raus. Nein, sie sollten ausgerüstet werden und darum lohnt es sich, darüber nachzudenken. Sie sollten Kraft bekommen. Und sie sollten Weisheit bekommen, sie sollten Ausdauer bekommen, sie sollten Mut bekommen, sie sollten geistliche Fähigkeiten, geistliche Gaben bekommen. Gerade zum Beispiel, wie wir es auch gelesen haben, plötzlich mit anderen Sprachen sprechen, die sie gar nicht kannten. Sie sollten Worte Gottes, prophetische Botschaften von Gott weitergeben, direkt mit dem Himmel verbunden sein, inspiriert vom Heiligen Geist, dann Gottes Wort weitergeben, Gottes Gedanken weitergeben. Das war der Plan Gottes, also ausgerüstet, um Zeugen für Jesus zu sein. Das hat Jesus hier gesagt. Ich lese noch einmal Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, und ich sage es noch einmal, nachdem sie schon Dämonen ausgetrieben haben und Kranke geheilt haben. Ihr merkt, dieser Gedanke fasziniert mich. Dann erst sollt ihr Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Bis ans Ende der Erde. Und das, was wir heute erleben, das wir hören von Christen, und erst recht, wenn man im Internet dann auf YouTube oder sonst wo dann die Christen in Afrika und Südamerika und Asien miterlebt, wie sie Gott preisen, wie sie sich an Gott freuen, wie sie quasi das Gleiche haben, wie wir haben, und erst recht in Deutschland und in Österreich und in Bad Gandersheim, und wir merken, wow, genau das ist in Erfüllung gegangen, dann merken wir, wie es wirklich eine andere Dimension war. Und darum würde ich diese Predigt auch nennen, die andere Dimension. Und wir merken, wie das in Erfüllung gegangen ist, wovon Jesus geträumt hat, wovon Gott geträumt hat. Ihr sollt in Jerusalem anfangen, dort waren sie ja bei diesem Fest. Und dann in Judäa, das ist das nächstgelegene, so die Region um Jerusalem herum. Dann nach Samaria, das war die Nebenregion. Und dann bis ans Ende der Erde. Und das ist geschehen. Preis sei Gott durch den Heiligen Geist. Also sie sollten ausgerüstet werden mit Kraft aus der Höhe. Die andere Voraussetzung und die Grundlage dafür, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde, war, dass die Jünger Jesus geglaubt hatten. Er hat ihnen gesagt, das wird geschehen. Und ich denke, wenn wir uns ein bisschen in die Situation der Jünger hineinversetzen, ich kann mir vorstellen, dass die Jünger gesagt haben, also Jesus, ja, okay, du sagst es, wie das aussehen wird, was kommen wird, wie sich das manifestieren wird, wie sich das ausbreiten wird, wie du uns gebrauchen willst, keine Ahnung. Gerade wenn wir die Jünger vor Pfingsten und nach Pfingsten sehen, sie hatten keine Ahnung, was kommen wird. So wie auch wir jetzt keine Ahnung haben, wie die nächsten Monate und Jahre aussehen werden. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber im Blick auf das, was Jesus ihnen versprochen hat, sie haben ihm einfach geglaubt. Und darum sind sie auch da in Jerusalem geblieben und haben auf die Verheißung des Vaters gewartet. Und da bin ich schon beim nächsten. Der nächste Punkt war, sie haben nicht nur geglaubt, sondern sie waren gehorsam. Wenn die Jünger gesagt hätten, naja, das hat jetzt schon 3 Tage gedauert, jetzt ist schon eine Woche vorbei, ich habe den Eindruck, Jesus hat uns vergessen. Komm, wir gehen wieder zurück nach Hause, nach Galiläa. Nein, sie sind in Jerusalem geblieben, genauso wie Jesus ihnen gesagt hat. Sie waren Jesus gehorsam. Und dem Heiligen Geist gefällt Gehorsam. Gott gefällt Gehorsam. Jesus gefällt Gehorsam. In Apostelgeschichte 5, in Vers 32 heißt es, der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorsam sind. Also vorhin hatten wir den Vers gelesen, dass der Heilige Geist denen verheißen ist, die glauben. Jetzt lesen wir, der Heilige Geist, welchen denen gegeben ist, die gehorsam sind. Und dann wiederum, der Heilige Geist ist eine Ausrüstung, die weit über das hinausgeht, was jetzt nur äußerliche Erscheinungen betrifft und Wunder, sondern betrifft die Gedanken Gottes, das Reich Gottes. In den Versen davor von diesem Befehl, dass sie in die ganze Welt gehen sollen, sagen die Jünger zu Jesus, ja Jesus, wirst du dann hier in Israel dein Reich aufrichten wieder? Sie haben nur ganz eng an Israel gedacht.
Und ich höre Jesus sagen, hey, wenn ihr wüsstet, was ich mit euch vorhab, wenn ihr wüsstet, was für einen Plan ich habe, nicht nur Jerusalem und Israel, ihr denkt ganz engstirnig, ihr denkt jetzt quasi nur an euch und an eure Umgebung und an eure Bekannten und Freunde. Nee, Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde. Das ist mein Plan. Gott sei Dank waren die Jünger Jesus gehorsam. Und dann lesen wir hier, dass sie einmütig im Gebet waren. In Vers 1, in Kapitel 2 haben wir es gelesen, und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Sie haben einmütig gebetet. Und da gibt es eine andere Stelle im Lukas-Evangelium, Kapitel 11, Vers 13. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Eine andere Voraussetzung. Also Glaube, Gehorsam, Gebet um den Heiligen Geist, Bitte. Und Bitte ist damit verknüpft, dass ich mich danach sehne, dass ich das haben will. Wir bitten ja jemand um etwas, wenn wir es brauchen, wenn wir es gerne hätten. Und das sagt uns die Bibel ganz klar, wir dürfen Gott um den Heiligen Geist bitten. Und dann in der Apostelgeschichte, vielen Dank Anniko für den Tipp, dass wir die ganze Apostelgeschichte lesen sollen. Das ist dann wirklich die Fortsetzung vom Pfingsten und wie sich das manifestiert hat, was der Vater vorbereitet hatte. In Kapitel 10, Vers 44 in der Apostelgeschichte lesen wir: und möge der Herr Gnade schenken, dass das auch in unserer Gemeinde, auch jetzt, heute so geschieht. Der Heilige Geist fiel auf alle, die dem Wort zuhörten. Also im Grunde haben wir schon die vierte Voraussetzung. Glaube, Gehorsam, Gebet und dem Wort zuhören. Zuhören nicht nur im Sinn, wann hört er endlich auf, sondern in dem Sinn, Herr, ich möchte hören, was du mir zu sagen hast. Herr, was ist dein Gedanke mit mir, mit meinem Leben? Was hast du für Worte, Worte des Lebens für mich? Sehr interessant. Und dann fiel mir noch ein, so gerade noch zum Schluss, so bei der Vorbereitung, in Römer 8, Vers 26 heißt es, der Heilige Geist kommt unserer Schwachheit zu Hilfe. Denn wir wissen noch nicht einmal, wie wir beten sollen. Er kommt unserer Schwachheit zu Hilfe. Nicht unserer Stärke. Er kommt nicht unserer Stärke zu Hilfe. Er kommt unserer Schwachheit zu Hilfe. Eine weitere Voraussetzung, um den Heiligen Geist in seiner Fülle zu bekommen. Ich möchte nur kurz euch im Grunde nur als Tipps die nächsten beiden Punkte weitergeben, weil ich das auch jetzt nicht weiter ausführen möchte. Also wir haben gesagt, was waren die Voraussetzungen, dass der Heilige Geist auf die Gemeinde gekommen ist? Und wir haben jetzt einige Dinge gesehen. Der zweite Punkt bei diesem Ereignis, bei diesem Tag der Pfingsten, ist natürlich, wie hat das dann wirklich stattgefunden? Also, wie war die Durchführung oder die konkrete Umsetzung? Was ist konkret geschehen? Was war die Realisierung der Verheißung Gottes? Da an diesem Tag, an diesem großen, großen Fest der Juden in Israel. Was geschah da? Ich möchte nur auf vier Dinge kurz hinweisen, einfach um euch eine Anregung zu geben, darüber nachzudenken. Weil sie auch einen wesentlichen Wert haben in dem, was Gott eigentlich sich dabei gedacht hat. Wir haben gehört, es kam wie ein Brausen, wie ein starker Wind. Und Wind hat gerade beim Surfen oder beim Segeln eine große Bedeutung, weil das ganz einfach Kraft bedeutet. Wind bedeutet beim Segeln Kraft. Ich will mal sagen, dass das Segelschiff oder das Surfbrett ist für den Wind geschaffen. Ein Segelschiff ohne Wind kann es vergessen. Und ein Surfbrett auch und was immer es noch, die Kite-Dinger und wie sie alle heißen, kann es vergessen, denn die sind für den Wind geschaffen. Es kam zu Pfingsten wie ein Brausen, wie ein Wind. Das war nicht nur so ein Lüftchen, wie jetzt so ein Lüftchen geht, sondern Gott wollte etwas damit zeigen. Ein Wind. Und genauso wie das Segelschiff für den Wind geschaffen ist, so ist der Christ für den Heiligen Geist geschaffen. Christ und Heiliger Geist gehören zusammen. Paulus sagt es im Römerbrief, die der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Nicht die irgendwann als Baby getauft wurden und seither nie mehr in der Kirche waren, sondern die der Heilige Geist leitet. Luther sagt es sogar, die der Heilige Geist treibt. Und jetzt verstehen wir, warum er dieses starke Wort benutzt, weil es eben wie der Wind ist, der ein Segelboot, der ein Segelschiff treibt. Es kam wie ein starker Wind. Zweitens kamen Feuerzungen auf jeden Einzelnen. Das hat etwas mit Feuer zu tun, in dem Sinn, wie es die Jünger von Jesus auch sagten, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Und, oder wie es vorhin in dem Vers hieß, er wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Feuer ist für Gott zu brennen, für Jesus zu brennen, für sein Reich zu brennen. Für einfach dieses Feuer, das kennen nicht nur Christen, sondern man weiß, wenn man von jemandem spricht, der feurig ist, dann wissen wir, was das bedeutet. Der hat Eifer, der hat Initiative, der will voran, in dem brennt es, was immer es jetzt auch sein mag. Es kamen Feuerzungen auf jeden Einzelnen. Also eine Sache, die uns zeigt, der Heilige Geist ist nicht nur so etwas wie der Wind, der über die ganze Menge daherweht, sondern persönlich. Auf jeden Einzelnen, der an Jesus geglaubt hat, der darauf gewartet hat. Das steht ausdrücklich geschrieben und das war sehr interessant. Nur nebenbei gesagt, es ist sehr interessant, dass dieses Phänomen mit dem Brausen und den Feuerzungen sonst in der Apostelgeschichte nie mehr vorkam. Die haben keine Feuerzungenkonferenzen dann veranstaltet und keine Windbrauskonferenzen. Nee, die haben erkannt, das war jetzt so für diesen Tag, das hat sich Gott so vorgestellt, aber das Wichtigste ist, dass wir den Heiligen Geist jetzt als unseren Beistand haben, dass er uns leitet, dass wir das Evangelium weitertragen. Und dann die Zungenrede, ich habe es vorhin schon gesagt, sie wurden ausgerüstet, in Sprachen zu sprechen, die sie niemals in einem Sprachkurs gelernt hatten. Total fremde Sprachen. Und trotzdem waren es Sprachen, die die anderen verstanden hatten, die aus anderen Ländern gekommen waren. Und sie hörten, wie sie Gott lobten. Sie hörten, wie diese Jünger die großen Taten Gottes in den unterschiedlichen Sprachen verkündigt haben. Und als letztes die Predigt von Petrus. Es lohnt sich wirklich, die zu lesen, da in diesem Kapitel, in den anschließenden Versen. Die Predigt des Petrus, die in einer Vollmacht war und in einer Kraft und in einer Autorität, wie sie undenkbar war. Wie Petrus, der vorher wirklich wie ein Blatt im Wind verweht war, ausgerüstet wurde mit einer Fähigkeit vom Himmel, die unbeschreiblich war. Und es bekehrten sich 3000. Also der starke Wind als Kraft, die Feuerzungen als Eifer für Gott, die Ausrüstung mit der Zungenrede als eine der Gaben Gottes, die Gott für die Seinen vorgesehen hat, um sein Reich voranzutreiben, um sein Reich zu verkündigen, aber genauso um ihn zu loben. Und dann die Ausrüstung zur Verkündigung des Evangeliums, die Ausrüstung zum Predigen. Das war nun die Verwirklichung und ich mache jetzt Schluss, das ist Thema für ein andermal. Drittens, welches waren nun die Folgen dieses Tages? Also erstens, was waren die Voraussetzungen? Zweitens, was war die Manifestation oder die konkrete Realisierung der Verheißung Gottes? Und dann, was waren die Folgen? Und darum noch einmal, wenn ihr die Folgen wissen wollt, dann lest die Apostelgeschichte. Wenn ihr die Folgen wissen wollt, dann schaut, was heutzutage in der Welt, im Reich Gottes geschieht. Wie viele Menschen zum Glauben kommen, wie das Evangelium vorangeht. Aber ich habe es verglichen, die Folgen habe ich verglichen mit diesem Vorher-Nachher. Wir wissen ja alle, wie das ist mit Vorher-Nachher. Wenn irgendwo Werbung gemacht wird für eine Pflasterung, dann wird uns eine ganz grüne, verwachsene oder mit Moos bewachsene Pflasterung gezeigt oder irgendetwas ganz ja, Vergilbtes, Veraltetes und so weiter. Und dann daneben ist das Bild nachher. wenn man irgendein Mittel angewandt hat oder irgendein Gerät oder so weiter, nachher sieht das ganz anders aus. Oder eine Treppe oder eine Tür, ich meine, ihr wisst ja alle, wovon ich rede. Oder Möbel oder so. Und genauso kann man hier sagen, vorher, nachher. Ja, wie wechselhaft und unbeständig die Jünger waren, wie selbstbezogen. Sie haben sich gestritten, wer von ihnen der Größte ist und solche Sachen. Hatten vergessen, dass Jesus die tausende Menschen gespeist hat und haben sich wieder Sorgen gemacht und so weiter. Und Jesus musste so manches Mal seufzen und denken, meine Güte, ihr Kleingläubigen, was soll ich noch mit euch machen? Aber Jesus wusste, dass Pfingsten kommen wird. Und dann, ja, was für eine Veränderung. Die Kühnheit, der Mut, die Kraft eines Petrus, wie sie dann bereit war, noch ihr Leben für Jesus zu lassen, wie das Reich Gottes sich ausbreitete, wie sie viele Menschen zu Jüngern machen, wie sie im Gefängnis Gott loben und erleben, wie Gott sie befreit und so weiter. Und wie sich das Reich Gottes bis auf den heutigen Tag ausgebreitet hat. Gott sei Dank bis zu uns nach Bad Gandersheim. Das sind die Auswirkungen dessen, was sich Gott vorgestellt hat, was Gott verwirklicht hat. Aber er hat es verwirklicht mit Menschen wie du und ich, die geglaubt haben, die gehorsam waren, die ihre Schwachheit erkannt haben, die gebetet haben, die auch warten konnten, die einfach dran geblieben sind. Ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass das auch von uns gesagt werden kann, dass wir diesen Jüngern gleichen, dass wir aber auch selber in unserem persönlichen Leben und für uns als Gemeinde die Kraft Gottes, die Person des Heiligen Geistes immer mehr erleben und seiner Führung anvertrauen.